Sie ist Lukas 33 bis 43. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber. Und das Volk stand und sah zu. Es höhnten aber auch die Obersten und sagten: Andere hat er gerettet. Er rette sich selbst, wenn dieser der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie herzutraten, ihm Essig brachten und sagten: Wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Es war aber auch eine Aufschrift über ihm in griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben: Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn: Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und strafte ihn und sprach: Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein.
Wir brauchen einen Erlöser. Wir brauchen Erlösung. Wir haben es gesungen im Lied. Und wenn wir in die Welt hinausschauen, dann sehen wir überall, dass Erlösung gebraucht wird. Dass Lösungen gesucht werden und man sie oft nicht findet. In der Politik, die vielen Krisen, die man heutzutage jetzt hat mit dem Krieg, oder auch wieder in Israel, wo es immer wieder Vergeltungsschläge und Angriffe und Vergeltung gibt. Wir brauchen einen Erlöser. Aber wenn wir auf unser Leben schauen, dann brauchen auch wir einen Erlöser, weil wir nicht alles richtig gemacht haben in unserem Leben. Und die meisten von euch wissen, dass jetzt mein Vater gestorben ist, diese Woche im 99. Lebensjahr. Und wenn man sich da so mit der Familiengeschichte beschäftigt und mit vielen Briefen und Aufzeichnungen, die man noch hat, dann sieht man zwar sehr viel Positives, aber man sieht eben auch die andere Seite im Leben von uns allen. Wir brauchen einen Erlöser, und Jesus Christus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das ist hier angekündigt in Jesaja 53, der leidende Gottesknecht. Jesaja 53, ich lese zuerst die Verse 1 bis 3. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Der Knecht Gottes, wenn wir den Zusammenhang lesen von Jesaja 40 bis 66, da sieht man, dass Israel der Knecht Gottes sein sollte. Ursprünglich sollte Israel eben dem Herrn dienen und damit ein Segen werden für die Völker. Aber Israel hat das nicht geschafft. Israel war ungehorsam und darum sagt eben das Jesaja-Buch, dass da noch ein anderer Knecht Gottes kommen wird, der wahre Sohn Israels, Jesus Christus, der Gerechte, der Sündlose, der das Licht der Welt ist. Aber dieser Gottesknecht, der ist verachtet, er wurde damals verachtet und wird auch heute noch verachtet. Jesus, das Wort vom Kreuz, ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Aber es ist immer wieder ein Stein des Anstoßes, dass Jesus leiden musste. Es ist auch in Israel so, ich habe hier einen Artikel vom Ethos, der verkannte Messias. Die Juden haben ja das Alte Testament gekannt, die Pharisäer, und eigentlich hätten sie lesen sollen, dass auch angekündigt wurde, dass der Messias leiden sollte, aber sie haben immer wieder drüber hinweggelesen und haben das nicht so ernst genommen. Am Sonntag habt ihr ja dann diese Bibelstunde, 12 Kilometer eben, wo Jesus unterwegs mit den Emmaus-Jüngern den Jüngern erklärt hat, was alles geschehen ist, geschrieben ist im Alten Testament über ihn, dass er eben leiden musste und auferstehen von den Toten und dass es nur dadurch Rettung gibt. Ja, die Juden, also die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die haben diese Themen immer wieder beiseite geschoben. Es heißt, das jüdische Volk lebt in der Erwartung des in der Bibel verheißenen Gesalbten des Messias. Aber die Schriften, die vom Leiden des Kommenden sprechen, die werden kaum gelesen. Das ist ihnen irgendwie peinlich, dass da steht von einem Gottesknecht, der leiden muss. Manche beziehen es dann vielleicht aufs Volk Israel, das ja auch leiden muss und musste. Aber von dem Messias erwarten sie vor allem, dass er ihnen Befreiung von der Herrschaft der Römer bringt und dass er ihnen Frieden und Gerechtigkeit bringt. Aber dass er leiden muss und wirklich stirbt, das haben ja nicht mal die Jünger bis zum Schluss kaum geglaubt. Sie haben immer noch gedacht, er wird dann doch noch seine Macht offenbaren und wird dann doch noch als der Messias sichtbar sein. Und später im Judentum war es ja dann so, dass man nicht predigen durfte im Namen Jesu. Sie haben das Problem ja dann gelöst in ihrem Sinn, indem sie Jesus gekreuzigt haben, denn preisgegeben haben den Römern, dass sie ihn kreuzigen konnten und haben gedacht, jetzt ist das Problem gelöst mit diesem Jesus, mit diesem Messias. Und nachher sind Leute aufgetreten in Jerusalem, die haben gepredigt im Namen Jesu, er ist doch der Messias. Sie haben auch Wunder getan im Namen Jesu. Und das hat natürlich die religiösen Führer total durcheinander gebracht. Jetzt haben wir gemeint, das Problem ist gelöst, jetzt kommt es erst recht. Und in Apostelgeschichte 4 und 5 liest man, wie sie verboten haben, nur nicht auftreten im Namen Jesu. Das ist gegen den Frieden, das passt nicht in unser System hinein dort in Jerusalem, das hat überhaupt nicht gepasst. Aber sie haben dann gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Petrus, auch Apostelgeschichte 4, Vers 12, was heißt, es ist in keinem anderen das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden, außer der Name Jesus. Und weil sie das gewusst haben, es gibt nur einen Retter, haben sie weitergemacht und haben weitergepredigt. Der verkannte Messias, es heißt hier, dass viele vom Volk Israel geglaubt haben, aber die religiösen Führer, die haben sich großteils dagegen gestellt. Es heißt schon auch an einzelnen Stellen, dass auch Priester zum Glauben gekommen sind. Oder der Nikodemus war eine Ausnahme, aber im Allgemeinen das Priestergeschlecht, vor allem die Hannas-Sippe, die wollte mit Jesus, dem Messias, nichts zu tun haben und die hat schon sehr früh beschlossen, dieser Messias, der muss weg. Juden, die an Jesus glaubten, die schloss man aus der Synagoge aus. Und bis heute wird Juden, die an Jesus glauben, das Jüdischsein abgesprochen. Sie verlieren ihr verbrieftes Recht, nach Israel einzureisen und Bürger Israels zu werden. Wer als Jude an Jesus glaubt, gilt als Abgefallener, als Verräter, der zu einer fremden Religion übergelaufen ist und deshalb kein Jude mehr sein kann. Nach der Zerstörung des Tempels wurde dem sogenannten 18-Bitten-Gebet eine weitere Bitte hinzugefügt, eine Verfluchung der Anhänger Jesu. Also die Anhänger Jesu und auch Jesus selber wurde verunglimpft, als Sohn einer Ehebrecherin dargestellt und eben ausgestoßen. Und von daher war es immer wieder schwierig für Juden, an Jesus zu glauben und ihn zu bekennen. Und es ist bis heute schwierig. Aber es gibt, Gott sei Dank, eine messianische Bewegung von Juden, die Jesus doch als ihren Messias erkennen und bezeugen. Aber es ist noch eine kleine Minderheit. Nachher schauen wir zum Islam. Im Islam, dort heißt es, dieser Messias, Isa Mashiach, Isa Mashiach. Aber dann sagen sie schnell mal, wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt, aber nein, der ist nicht gekreuzigt worden. Das lässt Gott nicht zu. Der Isa, sagen sie dann, das ist ein Prophet. Das ist auch bei uns im Koran, ist er ein Prophet. Aber nein, der ist nicht gekreuzigt worden. Das lässt Allah, lässt das nicht zu, weil es eben auch hier ein Ärgernis ist. Das kann doch nicht sein, dass einer, der von Gott kommt, dass der gekreuzigt wird. Und dann, ja, das ist dann ein langer Weg. Und wenn ein Moslem dann dazu kommt und erkennt, doch dieser verachtete Messias ist doch der Messias und Retter. Und heute gibt es Gott sei Dank weltweit Tausende von ehemaligen Muslimen. Es gibt eine ganze messianische Bewegung in der islamischen Welt von Leuten, die doch an Jesus als den Messias, als den gekreuzigten und auferstandenen Messias glauben. Also die Sache Jesu, die geht nicht unter. Dann kommen wir zu uns in den christlichen Westen, wo überall noch die Kreuze hängen. Auch da gibt es Widerstand gegen die Botschaft vom Kreuz. Es war jetzt kürzlich so in Innsbruck, das ist ja ein ganz katholisch geprägtes Land, wo auch überall in den Schulzimmern noch Kreuze hängen. Und da haben jetzt Schülervertreter haben jetzt gefordert, dass man die Kreuze wegnehmen muss aus den Schulklassen. Und die haben dann gesagt, wenn einstimmig alle Schüler dafür sind, dann darf es bleiben, sonst muss es raus. Das ist jetzt ein ziemlicher Diskussionspunkt. Die Politiker geben schon nicht so schnell nach, aber es zeigt einfach, das Kreuz, das ist ein Zeichen des Anstoßes. Warum soll in einem Schulzimmer so ein Kreuz hängen, das ja ein Folterinstrument war. Und es war wirklich das schrecklichste Folterinstrument, das die Römer erfunden haben. Es war eine furchtbare Art des Todes, so am Kreuz zu hängen und dann immer wieder sich aufbäumen und dann zu wenig Atem haben und Durst haben. Sie haben ihm ja dann, wie Jesus noch gesagt hat, mich dürstet, haben sie ihm dann einen Schwamm mit Essig gegeben. Das muss eine furchtbare Qual gewesen sein, dieses Leiden, Sterben am Kreuz. Ja, ganz wenig bin ich daran erinnert worden, wo mein Vater dann die letzten Tage zuerst nicht mehr gegessen hat und auch nachher nicht mehr getrunken hat und wo er dann schon ein bisschen Durst empfunden hat. Da hat man ihm dann halt mit Stäbchen ein bisschen noch den Mund und Lippen befeuchtet. Das ist der normale Prozess des Todes. Da habe ich ein bisschen dran gedacht, dass Jesus gesagt hat, mich dürstet. Aber das ist natürlich nicht zu vergleichen mit so einem normalen, relativ friedlichen Tod und diesem schrecklichen Tod, den Jesus am Kreuz erduldet hat. Dieser verachtete Gottesknecht. Und dieser Knecht Gottes, der soll uns die Rettung bringen. Gibt es denn nicht noch andere Wege, fragen die Leute. Muss das wirklich sein, dass wir nur durch den Glauben an ihn gerettet werden? Aber wir können uns selber nicht erlösen. Im Römer 3 steht auch, dass wir alle ungerecht sind. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Auch wenn er das Leben noch so gut gemeistert hat, einer schafft es besser, einer schafft es weniger. Aber es reicht nicht, damit wir vor Gott bestehen können. Gibt es denn nicht andere Wege zu Gott? Und da gibt es dann heute die Mystik, die dann sagt, ja, für dich ist das vielleicht der richtige Weg, aber für mich ist der andere Weg. Ich kann es im Buddhismus finden oder in der Meditation. Jeder Mensch hat doch einen guten Kern und man kann es irgendwie finden. Dann kann man solche Gottesdienste, die können dann sehr religiös sein, aber das Wort vom Kreuz und die Botschaft vom Kreuz, die fehlen dann. Einfach sich bemühen. Aber wir wissen, das rettet die Menschen nicht. Und ja, da gibt es ja auch Beispiele. Eine Frau hat mir jetzt gesagt, ja, ihr Bruder, der hat das Leben eigentlich gut geschafft und ist reich geworden, hat viel gearbeitet bis 85. Dann hat er sich das Leben genommen, er hat sich erschossen. Eine furchtbare Sache, weil er gedacht hat, jetzt kommen die schweren Jahre, jetzt ist er dem nicht gewappnet. Und die Frau, also seine Schwester, ist viel älter als er und sagt, ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen dazu? Sie weiß es auch nicht. Aber das heißt, das zeigt einfach, die Menschen in unserer Kultur und Gesellschaft, die können nicht mit dem Leiden umgehen. Sobald das Leiden da ist oder das Leiden in Aussicht steht, dann ist man verzweifelt und weiß nicht, was man tun soll. Und viele suchen diesen furchtbaren Ausweg, statt dass sie zum Gekreuzigten kommen würden, der Allerverachtetste, der für uns gelitten hat und für uns gestorben ist. Ja, wir brauchen Erlösung, global und persönlich. Er starb für uns, die Opfer im Alten Testament, sein stellvertretendes Leiden. Das ist menschlich gesehen auch schwer zu verstehen. Warum braucht es ein blutiges Opfer für die Vergebung? Im Hebräerbrief heißt es, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und da wehrt sich auch der moderne, aufgeklärte Mensch, der humanistisch geprägte Mensch, der wehrt sich dagegen. Braucht es denn ein blutiges Opfer? Im Alten Testament hat Gott das eingeführt, durch die vielen Opfer, die es dort gegeben hat. Interessant ist ja auch, dass es heute im Islam viele Opfer gibt. Im Islam ist es anscheinend bekannt, dass es ohne Opfer keine Vergebung gibt. Und jetzt ist ja der Ramadan und am Dienstag war das Opferfest. Also es gibt während dem Fastenmonat Ramadan gibt's ein Opferfest, wo sie Opfer bringen. Und es gibt dann noch ein Opferfest, das ist dann noch viel größer im Juni, wo sie an das Opfer denken, das eben Abraham gebracht hat mit dem Isaak. Also im Koran heißt es einfach, Abraham hat seinen Sohn geopfert, dort steht der Name nicht. In der Bibel wissen wir, dass es Isaak ist und im Islam wird dann oft gesagt Ismael. Aber doch, dass es ein Opfer gebraucht hat. Und heutzutage werden bei diesen Opferfesten werden Hunderttausende von Lämmern werden pro Jahr geschlachtet. Das ist auch interessant. In Israel gibt es kein Opfer mehr, weil es den Tempel nicht mehr gibt. Aber im Islam werden Opfer gebracht. Das heißt, die Menschheit weiß im Grunde genommen sehr tief, dass sie Erlösung braucht. Aber eben es ist dann oft schwer zu verstehen, vor allem für diesen aufgeklärten Menschen. Für uns ist es eher eine Torheit, für die westlich geprägten Menschen ist das Wort vom Kreuz eine Torheit. Und für die religiös geprägten Menschen im Osten, Juden und Muslime, ist es ein Ärgernis. Im 1. Petrus 2, da steht beschrieben, was das bedeutet, das stellvertretende Opfer. 1. Petrus 2, 22 bis 25, da heißt es, er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand. Er hat sich nie versündigt mit Worten, das kann niemand von uns sagen. Das ist Jesus, in dessen Mund kein Betrug fand, der nicht widerschmähte, also nicht geschimpft hat, als er geschmäht wurde, der nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden sind wir heil geworden, denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Also hier sagt er, dass wir alle irrende Schafe waren, wie es im Jesaja 53 eben heißt, ein jeder sah auf seinen eigenen Weg. Jesaja 53, Abvers 4. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert wurde, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat, und kein Betrug ist in seinem Munde gefunden worden. Jesus Christus stellvertretend für uns. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Ja, das ist heute auch so. Oft wird gesagt, ja, es muss für mich passen. Ich muss den Weg finden. Für mich muss es passen. Das sind wie die Schafe, die einfach ihren Weg gehen, jedes seinen eigenen Weg, und dann immer weiter wegkommt von der Herde und immer mehr verloren geht. Eben, wir können uns nicht einfach selber retten. Er ist stellvertretend gestorben, damit wir die Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt. Und wenn wir das annehmen, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen und sagen, ja, du bist für mich gestorben, du hast für mich gelitten, das nehme ich an, das ist der Grund meiner Erlösung, das ist die Gewissheit des Heils. Sonst weiß man ja nie, ob man gerettet ist oder nicht. Wenn man nur schaut, wie man gelebt hat, dann hat man einmal gut gelebt, ein anderes Mal weniger, dann hat man nie die Gewissheit. Aber in Jesus Christus, in seinem Opfer, haben wir die Gewissheit der Erlösung, die Gewissheit des Heils, weil er alles getan hat. Er ist unsere Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die wir selber nicht tun können, die wir selber nicht bringen können vor Gott, das hat er getan. Und diese Erlösung, die führt uns auch dazu, dass auch wir bereit werden sollen zum Leiden, die Frucht seiner Leiden. Wenn wir nämlich dann den Schluss lesen von diesem Kapitel 53, dann sehen wir, dass eine große Frucht daraus entstanden ist. So, Vers 10, so wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat. Er wird Nachkommen haben und in die Länge leben. Das ist ein Hinweis auf seine Auferstehung, dass er in die Länge lebt, dass er ewig lebt, und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Der Plan des Herrn, das ist eben die Erlösung und die Rettung der Menschen, die an ihn glauben, und der ganzen Welt. Des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Es war die größte Niederlage am Kreuz, die größte Niederlage, und die größte Niederlage ist zum größten Sieg geworden, weil er eben genau dadurch die Erlösung geschafft hat. Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen, hat Jesus gesagt, weil er gewusst hat, jetzt geschieht die Erlösung. Jetzt wird der Fürst dieser Welt besiegt werden, und er ist ein für alle Mal endgültig besiegt worden am Kreuz von Golgatha und dann bestätigt in der Auferstehung. Also wir brauchen uns nicht mehr fürchten vor dem Satan, er ist besiegt. Der Plan des Herrn wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Also die vielen, die große Menge der Menschen, die an ihn glauben, die bekommen die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das ist dann das ganze Thema im Römerbrief. Da wird es vom Apostel Paulus erklärt im Römerbrief. Nur die Gerechtigkeit aus Glauben, nur dadurch können wir vor Gott bestehen. Der Gerechte wird vielen Gerechtigkeit schaffen. denn er trägt ihre Sünden. Und wenn du das glaubst, dass Jesus deine Sünden getragen hat und für deine Sünden gestorben ist und auferstanden ist, dann hast du Gewissheit des ewigen Lebens, Gewissheit des Heils. Und dann kannst du in Frieden auch zum Herrn gehen, aber auch hier das Leben gestalten in Abhängigkeit von ihm. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben. Die Starken, die sich gegen ihn auflehnen und denken, sie schaffen es selber. Doch irgendwann können es viele von ihnen erkennen. Dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Das Reich Gottes geht weiter. Aus seiner Auferstehung entsteht eine weltweite Frucht, die weltweite Gemeinde Jesu, seine Nachfolger, die an ihm festhalten, die sich freuen an ihm und seinem Heil. Darum wissen wir, dass die Sache Jesu, die geht nicht unter, wie man es in dem bekannten Lied auch singt, die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen. Es ist nicht unsere Sache, das Reich Gottes weiterzubringen. Wir sind nur Zeugen von ihm, wir sind Zeugen seines Leidens und Zeugen seiner Auferstehung. Die Sache Gottes geht weiter. In Johannes 12, wo dann die Griechen gekommen sind und haben gesagt, sie möchten Jesus gerne sehen. Und da hat Jesus dann gesagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, dann bringt es viel Frucht. Und diese Frucht hat Jesus gebracht durch sein Sterben. Und in der Nachfolge Jesu können auch wir Frucht bringen. Das gilt auch für uns. Durch Sterben, durch Leiden können auch wir Frucht bringen. Darum müssen wir nicht so reagieren wie die Welt, Menschen, die dann einfach dem Leiden ausweichen wollen, sondern wir dürfen glauben, dass Jesus mit uns geht, auch in schweren Zeiten, auch wenn wir leiden müssen, dass wir dann Frucht bringen können. Also Jesus hat Frucht gebracht durch sein Leiden. Also wir brauchen Erlösung. Jesus starb für uns und die Frucht seines Leidens. Leiden ist nicht sinnlos und die Selbstverwirklichung, die trägt uns nicht bis ans Ziel, aber das Leiden Jesu, sein Tod für uns, bringt uns ans Ziel und das dürfen wir auch heute in dieser erlösungsbedürftigen Welt, wo wir leben, dürfen wir bezeugen und weitergeben. Wir beten dann zum Schluss. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du alles getan hast, dass du nicht nur einen Teil der Erlösung gemacht hast, sondern dass du eine vollkommene Erlösung vollbracht hast für uns. Jeder, der glaubt, darf diese Gewissheit haben. Jeder, der glaubt, darf es annehmen und darf es weitergeben. Und ja, wir bitten dich, dass du einen Hunger schenkst, einen Hunger nach deinem Wort, dass viel mehr Menschen dich suchen. Du allein bist der Retter. Hilf uns auch in schweren Tagen, dir nachzufolgen. Amen.